Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Ja, ganz herzlich willkommen heute wieder bei einer Episode von Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie beim letzten Mal auch schon, sind wir heute natürlich zu zweit in Berlin. Carsten Busch, grüß dich, Carsten.
Ja, hallo allerseits, hallo Günther. Ich freue mich, dass das heute wieder klappt. Freue mich auch schon auf unseren Gast, den Dirk Ziems, aber später dazu mehr. Erst einmal vielleicht überhaupt, was ist denn unser Thema heute, nämlich das Thema Packaging. Da fragt man sich eventuell, was so ein Institut für Marken und Medien mit dem Thema zu tun hat. Aber wenn man sich klar macht, dass Medien ja nicht nur irgendwelche digitalen Sachen sein müssen oder irgendwas, was mit elektromagnetischen Wellen oder auf Zeitung transportiert wird, dann kommt man vielleicht drauf. Eigentlich sind Verpackungen und ist das Packaging von Produkten und damit auch der Marken, von denen sie kommen, die hohe Kunst der Markenführung und eine der verdichtetsten Formen von Medien, die man sich eigentlich nur vorstellen kann, vor allem wenn die Verpackung klein ist. Aber es gilt natürlich auch für große Verpackungen. Da lacht jetzt Günther.
Also, was ja das Entscheidende ist, dass Verpackungen halt schon sehr viel mehr sind als nur Schutzfunktion. Klar, daher kommt es ja auch her, Transport, Qualität sichern oder auch die Frische sichern, solche Dinge. Das Entscheidende ist einfach wirklich, dass man hier eine wunderbare Fläche hat, um seine Marke zu inszenieren.
Genau. Wenn wir das dann so verdichtet haben auf die Frage der Packung, dann ist natürlich die Frage als nächstes, wie können dort die Marken sich inszenieren? Wie kann eure Marke sich inszenieren? Und welche Stellschrauben haben wir denn überhaupt? Ich hatte schon darauf verwiesen, dass wir hier dann den Dirk Ziems als Gast dabei haben, der hierzu von der tiefen psychologischen Seite nochmal uns einige Insights geben wird, die, glaube ich, sagen zu dürfen, auch Günther und mich immer mal wieder überraschen, obwohl wir in dem Feld auch schon das eine oder andere Jahr unterwegs sind. Aber diese psychologische Herangehensweise, die auf qualitativen Methoden basiert, ist nochmal was Besonderes und gibt auch nochmal ganz andere Hinweise, worauf zu achten ist.
Und für alle, die jetzt denken, na gut, ich bin ja nicht im B2C-Bereich unterwegs, sondern mein Feld ist das B2B. Und da kann ich eigentlich aussteigen, möchte ich eigentlich nur bitten, bleibt da, steigt nicht aus, denn das, was über die Führung von Marken im B2C-Bereich wichtig ist, hat in vielen Bereichen auch eine Bedeutung für B2B. Marken. Das kann man nicht so eins zu eins übertragen, das ist ja klar, weil da hat man selten so eine Packungsoberfläche, aber vieles dieser Kriterien kann man eben dafür verwenden, deswegen bleibt dabei.
Wie vieles in der Markenwelt und auch in der Medienwelt haben auch Verpackungen eine lange Geschichte als Markenträger. Die Suche nach Unterscheidbarkeit ist eng verbunden mit der Entstehung von Marken und auch dem Siegeszug der Werbung. Schon vor ca. 150 Jahren wurden die ersten Verpackungen der Welt individualisiert. Natürlich spielt auch die Qualitätsabgrenzung durch Namen und Bilder eine Rolle, also der Anfang letztlich dessen, was wir heute Markenvisuals nennen. Beispiele, die etwas später sind, aber auch sicherlich allen hier bekannt, sie wären Meister Propper, Captain Iglo oder die Lila Kuh von Milka.
Und das Ganze geht ja sehr, sehr weit zurück. Also natürlich gab es den ersten werblichen Auftritt auf Packungen in den USA, wo denn sonst? Und da haben 1866 die Gebrüder Smith, also die Smith Brothers, ihre legendären Hustenbonbons auf den Markt gebracht und haben ihr Konterfei eingesetzt auf den Packungen, ne? Das, was die Echtheit des Produktes dann auch verdeutlichte. So ein bisschen später kamen dann die ersten Keksprodukte von Nabisco und natürlich auch der Wilkie's Kellogg hat angefangen, seine Etiketten zu individualisieren. Und der ist dann so weit gegangen und hat da auch noch hier die Unterschrift drunter gesetzt. Ne? Und damit
ist der mit den Cornflakes?
Das ist der mit den Cornflakes, genau. Der hat damals schon unterschrieben. Ja.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja. Und in den 50er Jahren gab es dann diese weltberühmte Dose, das Etikett mit der Dose für Campbell's Tomato Soup. Und das hat ja dann Andy Warhol 1962 praktisch zum Denkmal gemacht und zur Ikone.
Unglaublich. Jetzt kommt, glaube ich, als nächstes noch ein Beispiel, das mir dann wieder etwas näher liegt als einige der Beispiele.
Weil du ja der Junkie bist, das
Coca-Cola.
Kannst du
ja. Coca-Cola mit insbesondere diesem konturförmigen Flaschendesign, das man ja auch heute noch, je nachdem, welche Art von Coca-Cola-Verpackung man sich gönnt, wiederfindet. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass das ein Teil des Siegeszugs von Coca-Cola weltweit ist. Die sind sogar so weit gegangen, dass sie das Ganze als Patent angemeldet haben. Und wenn ich das hier richtig sehe, war das 1915, also tatsächlich immer noch vor unserer Geburt, Günther, ne?
Ja, absolut, lange vor unserer Geburt.
Ja.
Ganz lange vor unserer Geburt.
Was man an diesen Beispielen gut sehen kann, ist wir haben jetzt natürlich nur einige Erfolgsbeispiele aufgeführt, die Macht des Designs von Verpackungen für die Wahrnehmung bei den Zielgruppen und für die Kommunikation.
Ja, weil eben Packungsdesign die Markenidentität widerspiegelt, ne? Und im Prinzip auch so Formulierungen, die Marke zum Leben erweckt, weil man nimmt die ja in der Hand, die steht ja im Regal, man fasst die an, die steht auf dem Tisch zu Hause, wo auch immer, was so ein Produkt es eben ist. Und von daher gesehen ist der Auftritt und die Haptik bei einer Verpackung auch eine ganz wesentliche Funktion, die mit der nachhaltigen Wirkung dieser Marke dann, wo eine Marke im Regal steht, wo es um die Kaufentscheidung geht, wo sie mir entgegenspringen muss sozusagen. Und für diese Kaufentscheidung von Konsumenten am Point of Sales hat es eine entscheidende Bedeutung. Und da gibt es natürlich auch Studien drüber. Die Studie Springer Link, die zeigt auf, dass 65% der Entscheidungen für eine Marke, für ein Produkt, erst spontan am Einkaufsort getroffen werden. Und da sieht man, wie die Bedeutung eigentlich ist. Und ein zweiter Aspekt, den eine Nielsen-Studie, Nielsen Breakthrough Innovation Report, gezeigt hat, dass Verpackungsdesign auch ein richtiger Treiber ist, wenn es um Produktinnovationen geht, auch um Verpackungsinnovationen und auch unter dem Aspekt ist es natürlich ein wichtiger Punkt.
Mal aus einer Branche nehmen darf, die ich jetzt gar nicht so gut kenne, aber doch ein bisschen weiß, haben wir das beispielsweise im Bereich der Kosmetik. Da ist, wenn ich eine neue Parfummarke beispielsweise auf den Markt bringen will, einer der Faktoren, um das zu unterstützen, dass es sich um einen ganz innovativen Duft handelt, dass
Ja.
die Verpackung hier nochmal entweder beim Verschluss oder in der Form und der farbigen Gestaltung dieses Thema, ich bin was Neues und besonders cool auf den Punkt zu bringen versucht.
Ich glaube, das kannst du auch für technologische Produkte sagen oder auch für Kommunikationsprodukte oder Apple oder so irgendwas, ne? Dass es diese Modernität ausstrahlt.
Eines der Beispiele, das mir seit Jahrzehnten immer wieder in meinem Kopf herumschwirrt, ist übrigens natürlich Nutella, die ja genau dieses Thema auch in ihrem Slogan eine Zeit lang prägnant versucht haben rüberzubringen, mit dem Slogan nämlich, nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin.
Ja, das stimmt.
Aber genau, vielleicht erinnert ihr euch an dieses Beispiel, Günther tut es offensichtlich. Das war natürlich zu einer Zeit, wo Nutella durchaus durch Duplikatprodukte ziemlich unter Druck stand und hier versucht hat, nochmal die Einzigartigkeit sowohl in der Verpackung als auch im Slogan und in der Verbindung von beiden deutlich zu machen. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das so erfolgreich war, aber es ist ein sehr schönes Beispiel, was nochmal zeigt, wie wichtig dieses Thema der Verbindung vom Inhalt, also dem eigentlichen Produkt und dem, was außen drauf ist oder wie es verpackt ist, dankenswerterweise für die Wissenschaft produziert von Nutella. Und um jetzt auch den Übergang zu unserem Gast zu machen, zu Dirk Ziems, ich glaube auch für ihn, Günther, wir beide kennen ihn ja schon ein paar Jahre, gilt, nur wo Dirk Ziems draufsteht, ist auch Dirk Ziems drin.
Das ist ein schöner Übergang, ja.
So.
Also, dann fragen wir doch mal nach bei Dirk Ziems. Und er ist der Co-Founder des Forschungsunternehmens für morphologische Marktpsychologie, Konzept M. Und Dirk Ziems ist auch ein Experte für tiefenpsychologisches Marketing, wie du vorher schon erwähnt hast. Er berät Kunden international und ist für uns eigentlich der perfekte Gesprächspartner mit Überblick. Ja, herzlich willkommen, Dirk Ziems, auf unserem Campus von Campus Marke.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr schön, hier bei Ihnen zu sein und sich auszutauschen über die Feinheiten des Packungswesens und die Bedeutung der Packung für die Marken.
Ja, ich denke, wir steigen gleich mal ein. Und ich habe da mal eine Frage mitgebracht, die lautet ungefähr folgendermaßen. Aus den tiefenpsychologischen Studien von Concept M, des Unternehmens, das ja von Ihnen gegründet und geführt wird, konnten Sie Anforderungen für eine erfolgreiche Packungsgestaltung herausarbeiten. Welche wären das aus Ihrer Sicht?
Ja, ganz grundsätzlich und vielleicht mal vorausgesagt, in unserer Beobachtung wird die Packung für die Marken immer wichtiger. Also wenn man so die Supermarktmarken nehmen, Food-Artikel, Lebensmittel oder aus dem Bereich Bodycare, Waschmittel, solche Dinge, Putzmittel. Da ist ja früher die Situation gewesen, dass die viel mehr Möglichkeiten hatten, Massenkommunikation zu machen, also mit TV-Budgets richtig da auch eine Kommunikationsmacht aufbauen konnten. Inzwischen ist es vielfach so, dass wir zu hören kriegen, ja, unsere Marke muss sich aus dem Regal heraus verkaufen. Also das heißt, die muss schon im Regal über das Erscheinungsbild so eine Prägnanz und Präsenz schaffen, dass die automatisch mitgenommen wird, dass man die erkennt, dass das klappt. Also damit wären wir dann auch so bei dem Anforderungskreis. Für uns ist Nummer eins inzwischen die Durchsetzung und POS. Also dass es der Marke gelingt, über geschickte Codes, auch eine geschickte Grundgestaltung, sofort prägnant rauszustechen aus dem Regal. Mhm. Da ist natürlich, spielt eine Rolle, dass sich das in Spannungsfeldern bewegt. Also man will dann auch sich unterscheiden in der Art, so von den anderen Packungen. Aber wenn man zu weit aus der Reihe tanzt, dann wird man auch nicht erkannt als Packung dieser Kategorie.
Ja, genau. Die Kategoriezugehörigkeit muss deutlich werden, ne?
Da muss man also ein genaues Spannungsfeld schaffen, was wir in letzter Zeit doch sehr stark sehen. Es gibt einem auch so einen Trend, der ist so ein bisschen reingekommen durch, ich sag mal, die Start-up-Marken, die Hipster-Marken, die eben auch was Frisches, was Neues, was anderes gebracht haben. Und die haben öfter mal mit einem Minimalismus gearbeitet, beziehungsweise mit einer großen Reduktion von Codes. Und da gibt es immer wieder Markenbeispiele. Also ich kann Ihnen eins geben, das Rosenmehl in Bayern. Das ist eine Mehlverpackung, die schafft die tollste Prägnanz, weil sie sich eben reduziert auf überhaupt nur drei Farben. Weiß, Rot und Schwarz. Und die hat mittendrauf das Emblem einer Rose. Mhm. Und jeder in Bayern kennt dieses Mehl, weil das ist das Nummer 1 Mehl. In Bayern, und das kennen die alle aus der Kindheit, das ist super prägnant. Einfach
trotzdem, dass es nicht weiß-blau ist oder blau-weiß. Weiß-blau in Bayern, ne?
Es ist das Rosenmehl. Die Rose ist rot und das Band, woran die hängt, ist, glaube ich, auch rot oder schwarz und der Schriftzug ist schwarz. Der Rest ist weiß. Und dann gibt es andere Mehle, die sehen, die bewegen dann gelb, orange, lachende Sonnen. Das sieht aus wie bei der Spielothek. Da weiß man gar nicht, wo man da ist. Und dann kommen die Handelsmarken, sind genauso schön. Also hier ist es ganz wichtig, eben Durchsetzung. Durchsetzung gelingt natürlich auch über Blockbildung, dass man dann in der Markenfamilie sich bewegt. Schattierung des Immergleichen hat, kleine Farbcodes, kleine Varianten. Das sieht dann aus wie ein Block, obwohl das vielleicht 5, 6 verschiedene Produkte sind.
Ja, Herr Ziems, das hat ja alles mit Gestaltungsprägnanz zu tun, ne? Was Sie gerade erzählen. Ja. Welche Rolle spielt das Storytelling?
Ja, ich denke, die Prägnanz ist so die Voraussetzung, dass man überhaupt auch erstmal Klick macht und auch erstmal reinkommt in die Betrachtung. Das Storytelling ist ein Faktor, der dann natürlich genauer die Bedeutung ins Spiel bringt, die man für die Markenpositionierung legen will. Also, dass man da eben bestimmte Andeutungen macht, Assoziationen bewusst wachruft, die Leute auch in eine bestimmte Stimmung bringt, der Markenpositionierung entspricht. Da möchte ich Ihnen auch ein Beispiel bringen. Die Müsli-Packung von Oetker, Vitalis, die machen das jetzt nicht mehr so stark. Die hatte so einen komischen Sonnenstrahl, der von links oben auf die Packung reinkam. Das wirkte so wie so ein Sonnenstrahl. Wieso? Man sitzt am Frühstückstisch und die Gardine ist da ein Spalt offen oder irgendwas und es kommt diese Morgensonne rein. Küsst einen wach sozusagen. Und das ist natürlich eine perfekte Story für ein Frühstücksmüsli, dass da also so eine Vitalisierung, das ist ja der Name auch der Veranstaltung Vitalis, über auch die Packungsgestaltung direkt versinnbildlicht wird.
Und ist ein gutes Beispiel, wie man eine Story über Bildelemente eben auch erzählen kann, die wiederum mit der Gestaltungsprägnanz zu tun haben. In Ihrem Kreis, der mich ja sehr fasziniert, da reden Sie von der Vermittlungsleistung. Was bedeutet das im Packaging Design?
Also es gilt ja immer auch produktspezifisch verschiedene Spannungsfelder zu vermitteln, verschiedene Botschaften zu vermitteln. Und es ist so, dass die Marken ja an und für sich auch oft Vermittlungen sind in den Spannungsfeldern, in denen sich die Verbraucher bewegen. Gebe ich Ihnen da auch mal ein Beispiel. Tiefkühlpizza. Da bleiben wir wieder im Hause Oetker. Das ist jetzt so ein kleiner Zufall. Das soll jetzt nicht...
Ich denke, Sie arbeiten
sein.
bestimmt auch hin und wieder fürs Haus Oetker.
Kommt hin und wieder vor. Die Beispiele, die ich hier bringe, sind aber auch eben Beispiele, die wir schon vor Jahrzehnten so untersucht haben. Da hat sich seitdem auch einiges getan. Ich rekurriere also jetzt so ein bisschen auch auf die Vergangenheit. Bei Tiefkühlpizza haben wir es mit einem Spannungsfeld im Alltag der Verbraucher zu tun. Auf der einen Seite wollen die Convenience. Die kommen nach Hause, sind hungrig, haben keine Lust und so keine Energie in sich, dann so in diese Kochprozedur einzusteigen. Ne? Nibbeln, eine halbe Stunde Aufwand. Das ist einfach dann zu anstrengend. Da ist halt sehr verlockend. Gefrierfach auf, aus der Packung raus, da rein, 12 Minuten warten und dann ist das auch irgendwie lecker. Jetzt nagt da aber auch, und das ist das Spannungsfeld, das schlechte Gewissen. Also ich ernähre mich schlecht mit so Fertigkram. Das kann ja auch nicht gesund sein. Ich gebe mir keine Mühe, insbesondere wenn dann auch noch Kinder und Partner ins Spiel kommen, dass man eben für die auch keinen Aufwand betreibt. Das macht auch ein schlechtes Gewissen. Und jetzt muss eine Packung und ein Produkt das vermitteln. Also die Restaurante macht das ganz toll, weil die eben so ein Storytelling hat. Und das ist das Storytelling, die Vermittlung. Dass sie eben
ist
so
die Story,
auf der einen Seite, der einen Seite die ganze Wucht der Pizza-Stimuli, sag ich mal, aufbietet. Also das ist bei der Packung, wenn man sich damit nochmal genauer beschäftigt, das ist auch jetzt nicht mehr so extrem wie früher, so eine, kann man so sagen, eine gewisse Frechlichkeit, die rüberkommt. Das ist also der eine Teil der Spannung. Man ist also in einer gewissen Unterdistanz, ist der Fachausdruck, also ein bisschen näher dran, als wäre man mit der Nase schon so ein bisschen drauf. Man ist nicht ganz drauf, man ist noch, aber das vermittelt also sehr viel Appetite Appeal, weil sie dadurch eben also auch direkt sinnlich in dieser lustvollen Erfahrung. Andererseits, wenn sie eine Pizza aber nur so mit Fressigkeit verkaufen würden, dann kommt eben sehr stark diese Fast-Food-Assoziation, das Rohe, das Unkultivierte, das Stillose. Und da setzen die dann auf eben diese Restaurante-Story. Also ich bin mit dieser Packung im Restaurante, Marmortischchen ist angedeutet, schon so ein bisschen was edler. Also mental sitzt man da nicht auf so einem Plastikstuhl, sondern das ist da schon, jetzt nicht das Gehobene, aber ein Pizzeria-Restaurant. Und dann arbeiten sie auch noch mit dem Weinglas. Das haben sie inzwischen weggelassen, was natürlich dann das Tüpfelchen auf dem I war, dass ich eben hier gepflegt, dezent auch noch einen Wein dazu trinke.
Ja. Jetzt würde mich mal noch ein anderer Aspekt interessieren. Der ist bei Ihrem Erfolgskreis so angedeutet und hat aber bestimmt eine große Wirkung. Das ist das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, also Nachhaltigkeit ist natürlich sozusagen ein Hygienefaktor, der immer mehr gesehen wird. Das heißt, nicht alle benehmen sich danach und nicht alle Packungen sind nachhaltig. Aber eigentlich ist das für die Firmen schwierig, wenn man da mit einer ignoranten Position das Thema sträflich vernachlässigt. Und insofern sind die Unternehmen jetzt alle bemüht und die haben auch alle Prozesse intern dazu laufen, die Packungen auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Da gibt es jetzt aber direkt auch eine gewisse Problemlage, ein gewisses Dilemma. Je mehr sie machen, um eine Packung unique, besonders und auch damit einzigartig ansprechend zu machen, desto mehr Gefahr laufen sie auch mit mehreren Materialien zu arbeiten. Ja. Also verschiedene Schichten von Kunststoff, irgendwelche Goldprägungen und so weiter. Sie laufen Gefahr von Einheitsgebinden. Wir sehen das ganz dramatisch bei den Bieren. Also früher waren die Biere viel nachhaltiger verpackt, weil das war die Standard-Bauarbeiterpulle und alle haben die genutzt und dann gab es irgendwann mal die Premium, die so mit dem schlankeren Hals, dann gab es vielleicht 2 Sorten an Flaschenformen. Inzwischen gibt es Dutzende, vielleicht sogar 100 verschiedene Flaschenformen. Wenn Sie dann in die Recyclingwirtschaft einsteigen und Sie müssen dafür die Kreislaufwirtschaft organisieren für 100 verschiedene Flaschenformate, da können Sie sich vorstellen, das ist viel weniger nachhaltig nachhaltig, als wenn sie wie früher zwei Flaschen Gebindeformat hat. Also das heißt, die Differenzierung durch besondere Packungsgestaltungsmerkmale kann oft auch zum Nachteil der Nachhaltigkeit gehen. Ja. Das ist so ein Zielkonflikt, der ist schwer aufzulösen.
Ja. Ein Bier würde mir sofort einfallen, natürlich eine Pappflasche.
Wenn es geht, es bleibt eben auch ein zweites Problem, eben die Hygienekriterien.
Ja, und war jetzt auch nicht ganz so ernst. Ne?
Ja. Das Bier, das ja, aber das ist ja auch kein Spaß. Also die Forderung kommt oft von den Konsumenten, warum arbeiten die nicht mehr mit Papieren? Und dann haben sie natürlich bei den Kunststoffverpackungen auch eine Luftdichtigkeit, die viel höher ist. Dann haben sie eben, das schimmelt dann weniger. Sie können dann da auch einen Schutz, also so eine Begasung durchführen mit Stickstoff und solchen Sachen, wo also die Haltbarkeit nochmal erhöht wird. Das sind alles Faktoren, die dann für Kunststoff sprechen und gegen Papier, gummiertes Papier, Kunststoffbeschichtet Papier, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, weil man das gar nicht gut recyceln kann. Und wir haben da immer wieder auch Projekte zu und es ist ein Ringen um die beste Art. Die Konsumenten sind auch skeptisch, wenn da einfach nur so ein Label draufgeschrieben wird, 100% recycelbar. Dann stellst du mich oft heraus, das wird dann nur draufgedrückt, aber die drucken das drauf. Die Hersteller kümmern sich aber nicht um die Kreislaufwirtschaft, die man dahinter organisieren muss. Das ganze Rücknahmesystem, sondern das geht dann in den Standardmüll, wird einfach auch nur mitgeschreddert. Die Materialien sind dann zwar besser, aber Nachhaltigkeit ist ja immer mehr als nur das Packungsmaterial, sondern es ist immer ja das ganze System der Herstellung, der Verpackung, des Angebots im Handel, der Rücknahme, des Recyclings und so weiter.
Ja, also Zielkonflikt kann man auch nachvollziehen, der zwischen Design, Markendesign, wie bringe ich die Welt über, wie mache ich Storytelling und gleichzeitig auch der ökologischen Nachhaltigkeit. Ja. Das kann man sich gut vorstellen. Also ist sicherlich auch eine Aufforderung an unsere Hörer. Wenn man solche Entwicklungen macht, dann muss man versuchen, diesem Zielkonflikt irgendwie gerecht zu werden, auch wenn es nicht 100% gelingt.
Und da fällt mir auch ein Case ein, der ging extrem in dieser Richtung Nachhaltigkeit. Ich darf den Firmennamen jetzt nicht nennen. Die hatten ein System erfunden, wo praktisch man ganz extrem viel mit Nachfüllung gearbeitet hat. Es gab also eine Standardflasche, die konnte man ewig nachfüllen. Mhm. Und das hatten sie auch nochmal besonders ökologisch gestaltet. Und sie waren so stolz auf ihre Innovation im Packungsbereich, dass sie im Thema Mikroplastik auf den Packungen immer große Fische abgebildet haben. Also großer Delfin, großer Walfisch und so weiter. Und haben das in dem Bereich Putzmittel und Bodycare. Und da hat natürlich ein einfacher Markttest ergeben, das Produkt ist deswegen gefloppt. Nicht, weil es nicht nachhaltig war, war ja besonders nachhaltig, weil keiner verstanden hat, was da drin war. Es stand da nur kleingedruckt drauf, Shampoo oder Spülmittel. Und es hat schlichtweg keiner verstanden. Also die Anekdote soll unterstreichen, es ist natürlich auch wichtig, den Produktnutzen, auch den emotionalen, tieferen psychologischen, die Vermittlungsleistung, das Produkt in den jeweiligen Kontexten der Kategorie bringt, Uniqueness, das nicht jetzt, also eine reine, so eine hundertprozentige Nachhaltigkeitspositionierung funktioniert halt nicht.
Wenn ich mal so Sie bitten dürfte, für unsere Hörer mal so ein paar Dinge zusammenzufassen, was sagt, also wie muss man vorgehen, um ein überzeugendes Packaging-Design auf der einen Seite zu machen, wo man auch wirklich das Potenzial ausschöpft und andererseits so mit Ihren Erfahrungen, was ist denn wirksam, was setzt sich durch im Regal? Welche 3, 4 Punkte würden Sie denn sagen, muss man da beachten und was könnten unsere Hörer von Ihnen da mitnehmen?
Also ich glaube, es gibt nicht diese Standardformeln, die auf alles passen, sondern das Spiel ist sehr kategoriespezifisch. Ja. Und es gibt ja immer auch diese Kategorieregeln. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal in diesen Pharma Over-the-Counter, also in den OTC-Bereich. Mhm. Da geht es ja immer auch darum, sowas wie Kompetenz, also ein Weißanteil steht immer für Medizinisches und solche Zusammenhänge. Ein Weißanteil steht in einer anderen Kategorie für Langeweile und bloß nicht bringen. Aber wenn Sie das bei Pharma-Packungen weglassen, dann kann es schwierig sein. Also eine Packung, die so rein, da gibt es dann auch wieder Packungen, zum Beispiel Renny räumt den Magen auf, das ist so ein Sodbrennenmittel. Die sind bewusst in dieses Alarmrot gegangen, um auch mal die Kategorieregeln zu brechen, also weiß wegzulassen. Ist immer ein kleines Abenteuer, wenn es gelingt, super, weil da muss man aber schon eine gewisse Marke nachgemacht haben. Wenn man das als Einsteiger oder aus einer Minder, dann ist es schwierig. Dieses Thema Gestaltungsprozess, das ist immer ein ganz großer Unterschied. Gibt es die Marke schon lange und gilt es also auch eine Kontinuität, eine gelernte Bindung zur Marke aufzugreifen? Da ist es oft, dass sich so zu radikale Wechsel auch verbieten. Also denken wir da an Coca-Cola, also jetzt so diese Urmutter des gelungenen Packagings. Die haben ja mal dann Coke gebracht, aber der Schriftzug ist wie immer. Da kommen wir auch zu den Logos, wo es auch darum geht, das ist sozusagen die Seele der Marke, die dann halt auch über eine unique Packungscharakteristik transportiert wird. Und hier ist es halt auch kritisch, wenn man zu viel macht und zu viel verändert. Der andere Fall ist, wenn man eine neue...
Herr Ziems, da kann ich noch ein schönes Beispiel aus dem Alltag beisteuern. Meine Frau und ich haben ein ganz spezielles Öl, ganz normales Bratöl und Salatöl, das wir nehmen. Und die haben irgendwie vor 2 Jahren die Verpackung, also die Flasche ist gleich geformt geblieben, aber das Etikett wurde komplett geändert. Ich bin wochenlang durch die Supermärkte gelaufen und dachte, die Marke gibt es nicht mehr, bis ich dann nochmal ganz gründlich tatsächlich jede Flasche einzeln angeguckt und gesehen, ach, da ist es ja, stand auch die ganze Zeit immer da. Ich habe es nur nicht mehr erkannt.
Ja, sehr gutes Beispiel dafür. Und hier ist es eben in diesen Fällen immer so eine Abwägung, wie viel muss ich am Packaging aktualisieren? Also im Sinne der Modernität so und mithalten mit dem Wettbewerb. Also anpassen, vielleicht verstaubte Aspekte rausschleifen, vielleicht auch mit einem Trend, auf einen Trend gezielt setzen, vielleicht auch mal ein Farbklima leicht korrigieren. Also diese Themen, die sind dann immer da. Also meine Empfehlung dafür ist immer eine Bestandsaufnahme, auch verschiedene Optionen, verschiedene Routen strategisch, designstrategisch entwickeln und iterativ testen. Also das hat sich am meisten empfohlen, dass man dann die verschiedenen Routen, die es da gibt, also mal ein bisschen mehr verändert, mal ein bisschen weniger, was da eben an Optionen im Möglichkeitsraum sind, dass man da eben sich ein tiefes Konsumentenfeedback abholt und versteht, was sind da eben die geeigneten Stellschrauben, das Packungsdesign weiterzubringen und was sind eher Sackgassen. Und es braucht meistens so einen iterativen Prozess. Das bedeutet, dass man so in Schleifen vorgeht, in Optimierungsschleifen. Also dann geht man rein vielleicht mit 4 Routen, 4 Packungsrouten, dann kommt aus der Forschung raus, eine fällt ganz durch, 2 müsste man optimieren und eine ist schon ganz gut. Und dann geht man mit den 3 optimierten Routen rein und dann kann man sich entscheiden oder es kommt, das ist auch immer die enge Zusammenarbeit mit guten Packungsdesignern, die dann eben halt auch dann so eine Forschung verstehen und die kommen dann vielleicht auf die 5. Idee, die sie vorher gar nicht hatten, weil sie über die Forschung inspiriert werden, nochmal eine neue Richtung zu finden. Ja. Das haben wir oft genug erlebt, dass dann die 5. Idee am Ende gewinnt.
Ja, also was Sie gerade so erläutert haben, wenn ich da mal so eine Conclusion für mich da draus ziehe, haben Sie die Erfahrung gemacht, Markenwerte, die aufgebaut sind, sollte man nicht wegwerfen. Da muss man sensibel mit umgehen und sie weiterentwickeln. Absolut. Wenn ich ein Newcomer bin im Markt, habe ich da ein bisschen andere Möglichkeiten, weil ich habe noch keine etablierten Elemente, aber ich muss natürlich in der Kategorie erkennbar sein, was Sie auch dargestellt haben. Und vom Vorgehen her, auch das wäre für mich eine Conclusion, dass man sich nicht zu sehr einengt am Anfang, dass man verschiedene Routen entwickelt, dass man die iterativ testet, also immer wieder weiter optimiert, um dann eigentlich zum Ergebnis zu kommen, was das Potenzial von so einer Marke optimal ausschöpft und dass man da eine gewisse Sicherheit hat.
Also das Testing ist natürlich ein Investment, aber Return on Investment ist absolut gegeben, denn Packung wird, um an den Anfang des Gesprächs anzuschließen, wirklich wichtiger. Und wenn die nicht funktioniert und aus dem Regal verkauft, dann sind das auch Umsatzeinschränkungen. Und gerade für die Newcomer ist es eben auch wichtig, über die Packung der Marke eine Gestalt zu geben. Also, dass das nicht so ein Allerweltsding ist, wo so vertraute Sachen einmal so durchmischt sind. Ja, so der Durchschnitt von 5 anderen Packungen, wo nichts auffällt, nichts rüberkommt. Das ist dann das Level von Handelsmarken, die das ja auch bewusst so machen in ihrer Strategie. Die verkaufen ja im Wesentlichen über den Preis. Und da hat die Packung nur die Funktion sozusagen für die Markenkäufer, jeweils ein Andockpunkt. Also
Genau.
die eine Marke befindet sich hier wieder, der andere da. Und wenn das dann so ein Mischmasch an Designcodes ist, dann ist das für eine Handelsmarke eher sogar gut, weil letztlich docken die Leute dann an und verkauft ja eben. Und die Newcomer müssen aber da raus. Die müssen was Uniques, Eigenständiges bringen.
Ja.
Und das ist so, auch Gestalt ist und Gestalthöhe ist ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Gestalt, das ist ja eine uralte Psychologie. Das besagt ja im Wesentlichen, Bedeutung entsteht, wenn die Wahrnehmung Klick macht, wenn man sich so mal den Satz merkt.
Ja.
Also wenn es in der Wahrnehmung wirklich so poppt, dann ist da was gelungen.
Ja.
Da kann man jetzt kein Patentrezept geben, wie macht man das, aber
ja,
das muss das Resultat sein. Und diese Gestalthöhe müssen Newcomer, wenn sie Chancen haben wollen,
ja,
müssen sie drauf haben und sie müssen auch das Storytelling drauf haben.
Ja.
Also nicht nur große Fische und das Shampoo wird übersehen.
Ja, schöner Abschluss dazu. Ja, also, lieber Herr Ziems, wir könnten wahrscheinlich stundenlang miteinander plaudern. Es geht mir
immer
auch das Herz auf, weil genau das sind die Dinge, die man als Markenmensch sowohl als Feedback als auch als Input braucht. Und so haben wir ja schon doch einige Sachen in der Vergangenheit immer wieder mal diskutiert oder auch gemacht. Also, herzlichen Dank, dass Sie heute auf dem Campus waren von uns, am Campus Marke. Und wir versuchen das, was Sie gesagt haben, irgendwie auf den Punkt zu bringen und hoffen, dass unsere Hörer das auch auf den Punkt bringen können. Also, herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren.
Ja, auch von meiner Seite hat es Spaß gemacht.
Auch von meiner Seite, Herr Ziems. Der Informatiker in mir hat natürlich die ganze Zeit ganz breit gegrinst, weil iterative Entwicklung ist natürlich eine der wichtigsten Sachen, die wir in der Informatik brauchen. Und
ja,
zu sehen, dass das im Verpackungsdesign auch gemacht wird und vielleicht sogar ab und zu agil ist, finde ich ja super modern. Also ganz vielen Dank für diese Zeit.
Ja, wir haben irgendwann haben wir auch aufgeschlossen an die moderne Zeit.
Also ich denke, wir werden das Thema immer wieder fortsetzen, Herr Ziems. Und das ist ja so zentral. Wir kommen bestimmt wieder drauf zurück. Vielen Dank.
Ja, und danke auch.
So.
Bis bald.
Ja. Grüße.
Ja, das war ja eine Menge Stoff. Sehr schön komprimiert von Herrn Ziems. Ich muss ja sagen, am meisten hat mich gerade auch der Anfang nochmal mitgenommen, nämlich das Thema der Durchsetzung am Point of Sale, also wenn wir zum Beispiel über Supermärkte reden, im Regal. Das hat mich doch nochmal etwas auch überrascht, wie stark dieser Faktor auch nachweislich inzwischen eine Rolle spielt. Gleichzeitig hat es mich als Medienmenschen dann natürlich angesprochen, der Hinweis von Herrn Ziems, dass wir bei vielen Marken inzwischen mit dem Effekt zu kämpfen haben, dass die klassische Vermittlung über Massenmedien in der lange Jahre üblichen Form nicht mehr setzen können. Und weil wir das nicht haben als Vorbereitung der Kunden und Kundinnen, tatsächlich im Regal schaffen müssen, und da sind wir dann bei der Verpackung, dass eine Marke sofort gesehen wird und sich hier gegen ein nicht ganz einfaches Umfeld durchsetzen muss.
Also können wir sagen, der Erfolg von Marken hängt von der Durchsetzung am Point of Sale mehr und mehr.
Ja.
Ein zweiter Aspekt, den wir, denke ich mal, mitnehmen sollten, ist, dass Verpackungsdesign die Markenidentität widerspiegelt. Da hängt natürlich auch noch ganz viel dran, dass man sagt, okay, man muss ja auch strategisch positioniert sein, man muss wissen, wofür man steht, welche Persönlichkeit man steht, damit sich das auf der Packung auch widerspiegeln kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach sich bewusst ist, die Packung in ihrer konzentrierten Form muss die Markenidentität widerspiegeln. Und ein dritter Aspekt, der für mich ganz spannend ist das Thema Nachhaltigkeit. Und das Thema Nachhaltigkeit sieht man unter ökologischen Gesichtspunkten erstmal. Da ist es sicherlich wichtig. Da gab es ja auch einige Hinweise über Zielkonflikt, jetzt einerseits der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, andererseits auch wieder dem Kreislauf gerecht zu werden, dem Rohstoffkreislauf. Was ich aber als einen wichtigen Punkt finde, den wir alle auch mitnehmen sollten, ist, dass eine Marke immer zum Ziel haben muss, den Zielgruppen, die sie anspricht, auch einen nachhaltigen Nutzen zu vermitteln. Dass jeder Einzelne, der zu dieser Marke greift, weiß, dass er einen Nutzen dafür hat und wofür er letztendlich sich engagiert, indem er Geld ausgibt. Und diese drei Dinge sind eigentlich für uns, Carsten, nicht so die Conclusion von dem heutigen Thema und von unserem heutigen Campus Marke Podcast. Ja, und damit sind wir eigentlich ziemlich am Ende.
Ja,
und
bleibt der Hinweis darauf, dass natürlich einige der Infos, die wir im Podcast genannt haben, wie üblich auf der Website in den Shownotes zu finden finden sind. Und unser üblicher Hinweis darauf, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, nehmen Sie Kontakt auf. Wir sind erreichbar am besten über das Kontaktformular auf der Website.
Und ansonsten bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Thema. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, bis demnächst.
Tschüss.
Ciao.
Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.